Zu Anfang ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge sprechen wir über erste Kinderkrankheiten und typische Symptome. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch Fachpersonal. Bei gesundheitlichen Fragen oder Unsicherheiten wende dich bitte an eine Kinderärztin oder an einen Kinderarzt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Mein Name ist Frieda Levin, ich bin eure Hostin und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das Thema, das heute stattfinden wird, möchte ich ein bisschen musikalisch für euch aufarbeiten und ich habe mir da was überlegt. Pass auf. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt die Scheißkeime so ein Graus, oh ja. Ich glaube, alle Eltern da draußen fühlen es. Der Herbst ist da, der Winter naht. Und das bedeutet auch, dass wir mit Kinderkrankheiten uns heute beschäftigen müssen und auch wahrscheinlich die nächsten Monate, bis dann irgendwann wieder die Blumen blühen. Und deswegen habe ich auch heute wirklich einen ganz fantastischen Podcast-Partner hier am Start, ein Gast, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Es ist niemand Geringeres als Dr. Vitor Gattinio, besser bekannt als Kids Doc. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung. Ja, ich freue mich auch sehr.
Du bist übrigens der erste und bisher einzige Podcast-Gast, der eine musikalische Einführung bekommt.
Oh, sehr gut. Ja, es war wunderschön und es stimmt halt auch. Es stimmt halt auch, was du gesungen hast.
Es ist so immer, wir haben schon übrigens die erste fette Erkältung bei uns zu Hause hinter uns. Und es ist wirklich so, als bald, ich würde mal sagen, das erste Kalenderblatt des Oktobers abgerissen wird, denken alle Eltern nur so, oh fuck. It's happening again. Und deswegen sprechen wir heute über Kinderkrankheiten und was Eltern tun können. Und wir beleuchten ein paar typische Erkrankungen und klären auch ab, wann denn ein Ärztinnenbesuch nötig ist. Plus, es gibt von dir auch noch ein paar praktische Hausmittelchen heute und ein paar praktische Tipps für den Alltag. Wie schön. Vito, ich folge dir quasi von Tag 1 meiner Schwangerschaft, weil ich dachte so, ich will vorbereitet sein. Ich muss wissen, was da auf mich zukommt.
Warst du da geschockt oder war es okay?
Wie letztlich auf der gesamten elterlichen Reise, die ich bisher hingelegt habe, war es immer ein Changieren zwischen Schock und ach, geht ja doch noch. Und wieder so Schockstarre und geht ja dann doch noch.
Also ganz normal. Also so wie bei allen. Warum soll es dir besser gehen? Sehr gut.
Genau so. Warum sollte es mir eigentlich besser gehen? Genau so ist es. Vitor, erzähl doch nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, wer du bist und was du machst.
Genau, ich bin Dr. Vitor Gattinio, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin aus Frankfurt und bin da tätig in der Praxis und habe vor fünf Jahren auf Social Media ein bisschen angefangen zu Corona-Zeiten und dann ist es immer größer geworden und jetzt ist es relativ groß. Ich habe 2 Bücher geschrieben, habe auch einen erfolgreichen Podcast und habe eine eigene App und habe jetzt auch Kinderbücher. Also es kommt immer ein bisschen mehr dazu, genau, und das macht Spaß und ich bin weiterhin in der Praxis, also kann da immer direkt aus der Praxis auch aus dem Alltag erzählen. Jetzt auch heute war ich eben gerade in der Praxis und jetzt bin ich hier, also das ist immer direkt aus dem Leben, was ich so erzähle.
Und wir sind alle dankbar für deine Dienste, die du uns... Es ist ein Segen, dass es dich gibt. Wirklich ohne Witz. Ich glaube tatsächlich, dass viele Eltern das fühlen, was ich sage, dass Gott sei Dank gibt es diesen Kanal, der uns auch manchmal ganz, also sehr, sehr häufig sogar den Schrecken vor so der einen oder anderen Erkrankung bei unserem Kind nimmt. Weil vieles ist natürlich ernstzunehmend und vieles ist aber auch eben machbar, lösbar aus elterlicher Sicht. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, möchte ich den HörerInnen noch ein bisschen deine persönliche Seite zeigen. Und deswegen haben wir 5 schnelle Fragen für dich vorbereitet. Bist du bereit?
Her damit.
Okay. Was war das Letzte, was dich richtig zum Lachen gebracht hat?
Das waren irgendwie, dafür das jetzt eher. Also das waren so Shorts, wo Leute sich irgendwie wehtun auf Instagram. Also die sind dann irgendwie, also jetzt nichts Brutales, aber die sind irgendwie ausgerutscht oder irgendwie so, also so irgendwie ganz lustige, tollpatschige Sachen. Ich kann über so Sachen wirklich sehr herzlich lachen, wenn sich da keiner so wirklich massiv wehtut oder so.
So wie früher, ups, die Pannenshow. Kennst du das
ja,
noch?
Ja, genau sowas. Ja, natürlich, genau. Das war super und genau so, also so, das finde ich irgendwie, lustig, wenn sich andere, oder so Sachen, wenn die andere so erschreckt werden, weißt du, wenn so, da könnte ich mich totlachen, wie Leute sich drauf reagieren. Also das ist sehr lustig. Und das hatte ich irgendwie letztens im Zug, zwar nicht so schlau im Zug, das zu machen, wenn man laut lachen muss, aber genau, das fand ich irgendwie ganz lustig.
Das fühle ich sehr. Es ist halt auch manchmal einfach nur die Einfachheit der Dinge, die einen zum Lachen bringt. Also es ist sehr schön, gefällt mir sehr. Vitor, Kaffee oder Tee?
Beides, aber ich bin eher der, also jetzt im Winter eher Tee und sonst Kaffee, so einmal am Tag trinke ich gerne Kaffee.
Nur eine Tasse?
Ja, also ich trinke immer nur morgens eine Tasse und dann, also noch nicht mal Kaffee, sondern ich mag es eher Espresso-mäßig so und dann ist gut.
Du hast dein Leben im Griff, eine Tasse Kaffee ist eher so Armutszeugnis, wie viel da manchmal reingekippt wird. Was darf auf deinem Schreibtisch nie fehlen?
Auf meinem Schreibtisch ein Kritzelblock. Während ich irgendwas mache, brauche ich immer so einen Block, auf dem ich immer irgendwas rumkritzel, während ich irgendwie nachdenke oder so, ja.
Das hatte meine Oma auch und das fand ich total geil.
Immer neben dem Telefon früher hatte man das. Während man telefoniert hat, hat man dann immer Blumen gemalt und so.
Genau, genau. Was möchtest du noch lernen?
Gebärdensprache bin ich dabei und das würde ich gerne, schon ganz lange will ich das können und habe immer wieder angefangen, gestartet und so und jetzt mache ich so einen Online-Kurs und so. Also das will ich, bin ich dabei und das will ich können.
Ist, glaube ich, aus kinderärztlicher Sicht auch total smart, weil wir haben auch dazu eine Folge beim Podcast der Babywelt über Gebärdensprache für Kids, also dass man halt früh anfängt, mit Säuglingen zu kommunizieren und es kommt eben aus der Gebärdensprache, ist mega, mega spannend. Babysignal kann ich dir da empfehlen, aber hör doch einfach in die Episode dann rein, ne? Hörst du dann einfach rein.
Kenne ich, weil habe ich mit meiner Tochter und mit meinen Kindern, also jetzt aktuell mit meiner kleinen Tochter gemacht, aber auch mit den anderen haben wir das immer gemacht.
Prima. Und zu guter Letzt, Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Meiner Kindheit? Ich mag alles, was so Bollo-mäßig ist, so Hackfleisch, also Hackfleischauflauf, Spaghetti Bollo, also alles so mit Hackfleisch fand ich irgendwie sehr lecker.
Und bis heute noch so?
Ja.
Ich auch. Alles auch so Hackfleisch überbacken.
Genau,
mit so,
überbacken geht immer. Ne? Also das
geht immer. Käse hilft in vielen Lebenslagen, das sehe ich genauso.
Ja, irgendwie eher so, also auch so Hackfleisch-Lauchsuppe oder sowas. Also alles, was irgendwie, ich weiß, schmeckt irgendwie gut.
Ich fühle das sehr. Es schmeckt übrigens auch meiner Tochter sehr. Und damit finde ich jetzt auch den fantastischen Übergang, die fantastische Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Kinderkrankheiten. Weil die erste Frage an dich ist, was sind typische erste Kinderkrankheiten? Und ich muss ganz kurz mal vorweggreifen, einen Haufen davon hatte meine Tochter noch nicht.
Genau. Also die klassischen, also ich finde diesen Ausdruck Kinderkrankheiten schwierig. Alle KinderärztInnen finden das schwierig, weil das suggeriert, dass diese Kinderkrankheiten so harmlos sind und irgendwie nicht so schlimm und Kinder bekommen sie nur. Das ist ein Trugschluss. Das sind manchmal, teilweise sind das schwer, wirklich schwerste Erkrankungen, die wirklich schwere Komplikationen haben können und sie können vor allem auch Erwachsene treffen, ganz häufig. Also deswegen ist dieses klassische Kinderkrankheiten, würde ich, wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich nicht das, was so als klassische Kinderkrankheiten immer bezeichnet wird, sondern für mich ist die klassische Kinderkrankheit, und das hatten wir alle, die Hand-Mund-Fuß-Krankheit, der Magen-Darm-Virus, die Bronchitis, der lästige Husten, der 3 Wochen, 4 Wochen lang abends mich hier nachts immer wach hält und man kann nichts dagegen machen. Also das, finde ich, sind eher so die klassischen Kinderkrankheiten. Das andere, wie gesagt, diese anderen Erkrankungen, die darunter fallen, das hat so ein bisschen historischen, kommt aus der Historie, dass man das so eingeteilt hat in diese Kinderkrankheiten. Die hatten sogar Zahlen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und daher kommt das so, ne, wie zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln und so. Das wird als Kinderkrankheit bezeichnet. Aber das sind schwere Erkrankungen und das sind letztendlich nicht das, was wir ja im Alltag zum Glück so oft sehen.
Wieso hat sich das so sozialisiert, dass man das als Kinderkrankheiten tituliert?
Genau, weil das kommt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Da gab es dann mal so eine Einteilung von Kinderärzten von Kinderkrankheiten. Und dann war die Krankheit 1. Es ging halt nach Ausschlag. Das sind meistens Krankheiten, die einen Ausschlag haben. Und dann wurden diese Krankheiten nach dem Ausschlag kategorisiert. Und dann gibt's halt die fünfte, in manchen Ländern sagt man auch zum Beispiel auch die fünfte Krankheit, ne? Das ist dann das Exanthema subitum oder 3-Tage-Fieber. Das nennt man in anderen Ländern auch die fünfte Krankheit. Also, weil das daher kommt aus dieser Einteilung die halt überall in der Literatur dann stand. Daher kommt das so. Aber eigentlich sind das alles um Erkrankungen, die einen Ausschlag hatten. Und da gab es diese Einteilung. Aber im Alltag zum Glück sind ja diese schweren Sachen, sehen wir ja nicht, weil es durch Impfen und sowas einfach gar nicht mehr da ist. Aber die normalen Kinderkrankheiten, wenn du jetzt irgendwie hier die Mutter oder den Vater aus dem Kindergarten fragen, dann sagen die dir gleich, oh Gott, der Magen-Darm und das, das, was wirklich im Alltag auch vorkommt.
Ja, also das heißt, lass uns mal kurz statuieren. Wenn man den Begriff Kinderkrankheiten überhaupt verwenden möchte, dann sollte damit eher gemeint sein, Magen-Darm-Virus oder halt so eine wirklich richtig heftige Erkältung mit so einem langanhaltenden Scheiß Husten, der uns eben immer wieder wach hält und eben Hand, Mund, Fuß. Was ist mit Windpocken? Warum wird das häufig so und im kinderlichen Alter verortet?
Genau, also das sind halt Sachen, die ganz häufig halt bei Kindern vorkommen, weil sie da in dem Alter ganz häufig zum Beispiel Windpocken auch, also erstens ist wieder eine Erkrankung mit Ausschlag, ne, daher kam die Einteilung. Und Windpocken, also ist ja ein Kontakt mit dem Varicella-Virus, also mit dem Virus, der diese Windpocken verursacht. Und das hat man häufig halt als Kind, ne? Und deswegen, weil man da einfach damit in Kontakt kommt. Aber wenn ich zum Beispiel noch nie Kontakt hatte mit Windpocken und ich bekomme das, habe zum Beispiel bin schon Mutter oder bin Vater und dann bin ich 30 und mein Kind hat Windpocken plötzlich, dann kann ich mich da ganz normal anstecken. Also ich kann auch als Erwachsener Windpocken bekommen. Es ist aber so, dass man diese Krankheiten natürlich ganz häufig als Kind bekommen hat oder gesehen hat früher, weil dort einfach der erste Kontakt stattgefunden hat. Und bei Windpocken ist es auch so. Aber Windpocken bei Erwachsenen, das ist extrem. Also man muss halt sagen, wir Erwachsenen, wir halten nicht so viel aus wie Kinder, ne? Und deswegen sind so Krankheiten wie Windpocken und sonst was oder Hand, Mund, Fuß, was für Kinder so 3-4 Tage, dann ist nach einer Woche gut. Da leiden Erwachsene, die können nicht laufen, die können nichts greifen. Also wir Erwachsene sind da viel wehleidiger, sage ich mal, und stecken das viel schlimmer weg. Und deswegen ist halt so das mit den Windpocken genauso, ne? Dass man sagt, also hauptsächlich Kinder haben das, aber kann man halt auch als Erwachsener bekommen.
Ich liebe übrigens diese Perspektive, die du da gerade aufgemacht hast, nämlich wir Erwachsenen, wir sind einfach viel schwacher und wehleidiger als Kids und die stecken sowas einfach besser weg. Warum ist das eigentlich so?
Also es ist so, weil das Immunsystem des Erwachsenen, also wenn wir 40 Fieber haben, dann liegen wir flach. Also dann bist du halb komatös und kannst dich eigentlich nicht mehr bewegen als Erwachsener. Selbst bei 38,8 oder 9, wo man sagt, ist noch nicht so, da hast du schon ganz schlimme Gliederschmerzen, kannst dich kaum mehr bewegen und keinen Gedanken mehr fassen. Kinder also hüpfen ja manchmal mit fast 40 noch rum und man denkt so, was ist da los? Oder die sitzen noch gemütlich da und sowas. Also die können tatsächlich einfach so, weil die halt ganz häufig ja noch fiebern. Also die fiebern ja häufig bei einem normalen Infekt, bei einem normalen Schnupfen oder so, fiebern die ja auch immer mal wieder 1 oder 2 Tage. Das heißt, die sind das ein bisschen gewohnter und die können damit einfach besser umgehen. Und Kinder sind anders als Erwachsene. Kinder, wenn sie nicht können, weil sie gerade krank sind, dann ruhen die sich aus. Und wenn die können, dann machen sie wieder. Und Erwachsene überpacen sich immer. Also obwohl sie wissen, ich bin eigentlich krank, schmeißen sich was rein, damit sie dann noch funktionieren. Klar, manchmal muss es auch sein als Elternteil, aber das ist so ein bisschen das Problem. Man kommt als Erwachsener ja selten in die tolle Situation, dass man mit ein bisschen Temperatur sich mal wirklich entspannt hinlegen kann und sich um trotzdem nichts kümmern muss, ne? Also Vater, hast du ja trotzdem dann immer noch, da musst du das Kind ja noch beschäftigen, weil das ist vielleicht nicht krank und da abholen und so. Also so ganz entspannt ist es halt dann nicht, wenn man erwachsen ist und krank ist.
Eigentlich, ja, es ist natürlich eben Realitätscheck nicht immer möglich, aber eigentlich sind da Kinder mit ihrer körperlichen Reaktion und dann irgendwie sich ausruhen, wenn ihr Körper das braucht, weil sie einfach viel, viel besser auf die Symptome ihres Körpers hören können. Ein großes Vorbild für Erwachsene in unserer schnelllebigen Gesellschaft, dass wir uns verdammt nochmal ausruhen sollten, wenn wir kränkeln. Fair. Ich habe mal eine ganz persönliche Frage an dich. Ich hatte nie Windpocken. Ist das ein Problem?
Ja, also weil wenn du jetzt Windpocken bekommen würdest, würdest du auf jeden Fall Windpocken bekommen. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie jemand, den du kennst, Gürtelrose hätte zum Beispiel, ne? Und der Gürtelrose hat, das sind ja die, sag ich mal, ist ja die Reaktivierung des gleichen Viruses. Und wenn du da irgendwie in Kontakt kommst, dann würdest du keine Gürtelrose bekommen, sondern wenn du noch nie Windpocken hattest, würdest du Windpocken bekommen. Und das.
Oh, aber dann habe ich eine Zwischenfrage, weil ich hatte mal eine schwere Gürtelrose als Kind.
Dann hast du auch Windpocken gehabt, aber ohne dass du.
Also bin ich safe.
Ja.
Aber ohne dass ich es bemerkt habe.
Ja, also Windpocken, also das ist schon schwierig. Also normalerweise, aber es muss nicht immer dieses mega krasse Bild mit von oben bis unten voll mit sein, sondern manchmal hat man das auch nur so leicht, also so einzelne Pickel, dann wurde das vielleicht gar nicht so damals so deklariert, ne, dass es jetzt so wirklich die Windpocken ist. Also ganz, ja, dann, ja, die hatte halt einen Ausschlag 3-4 Tage. Der hat halt so doll gejuckt und dann war es irgendwann auch trocken und dann war gut. Also häufig geht es auch unter, muss man sagen, ne? Also.
Und das ist so bei den, wir nennen es jetzt nochmal in Anführungszeichen Kinderkrankheiten, obwohl du ja schon geklärt hast, dass das ein bisschen blödsinnig ist. Aber das kann halt auch tatsächlich sein, dass solche, ich sag mal, Riesengespenster wie sowas wie Windpocken klingt ganz grauenhaft. Oh mein Gott, wie anstrengend. Aber es kann halt auch sein, dass das relativ milder Verlauf ist, ja?
Gibt's auch, genau. Aber es ist, also es gibt bestimmte natürlich Erkrankungen, wo man weiß, okay, das läuft immer gleich ab, aber bei Windpocken gibt es auch welche, die einfach einen eher leichteren Verlauf haben, ohne dass es jetzt wirklich so lange Fieber hat. Es läuft immer gleich ab, aber es muss jetzt nicht sein, dass man wirklich komplett von oben bis unten irgendwie voll mit Pickeln war, sondern man hatte vielleicht ein paar im Gesicht und ein paar am Körper und war schon krank, aber jetzt nicht so dieses 3 Wochen lang da rumliegen und nichts machen.
Okay, und welche Krankheiten wiederum sind wirklich so, wo man sagen sollte, okay, das, also Windpocken kann einen leichten Verlauf haben, kann nicht, und bei welchen gibt es wirklich einfach so steady problematische Verläufe, wo man sagt, okay, das ist eine ernsthafte Situation?
Genau, also zu den Kinderkrankheiten, diesen klassischen, die man da ja so einteilt, gehört ja zum Beispiel Masern. Masern ist eine, also deswegen gibt es ja auch eine Masernimpfpflicht in Deutschland, weil es wirklich eine schwere Erkrankung ist. Es kann schwere Komplikationen mit schwersten, also erstens mit tödlichen Verläufen haben. Zweitens kann es halt Komplikationen wie noch zusätzlich eine Hirnentzündung haben. Es kann zum Beispiel auch eine starke Lungenentzündung machen. Und das Problem ist bei Masern, das kann ja dann, es bleibt ja im Körper und es kann ja 25 Jahre lang später dann noch plötzlich eine Reaktivierung kann dann dazu führen, dass das Gehirn sich dann langsam wieder auflöst und man dann wie so einen demenzartigen Zustand bekommt und dann irgendwann verstirbt. Also deswegen, das ist nicht eben mal so eine kleine Kinderkrankheit, sondern das ist schon was Schwerwiegendes, ne? Auch bei Windpocken. Klar sagt man, da sind so ein paar Pickelchen und dann ist gut, aber es gibt auch die Windpocken-Cerebellitis. Das heißt, da kann das Kleinhirn sich mit entzünden als Komplikation. Und das kann auch wirklich schwere Verläufe nehmen, dass du dann wirklich Gangstörungen bekommst. Du hast dein Leben lang, kannst du das behalten. Also diese Sachen können, wenn sie doof laufen und schwer verlaufen, auch wirklich bleibende Schäden verursachen.
Und es ist für Eltern, glaube ich, gar nicht immer so leicht zu erkennen, weil Symptome sich ja häufig ähneln erst einmal. Also zum Beispiel Fiebern oder eben Ausschläge oder eben ein bisschen Husten oder manchmal eben aufgrund, meine Tochter beispielsweise, wenn sie einen starken Husten hat, sie neigt dann dazu, einfach eine relativ starke Schleimbildung zu haben und dann erbricht sie sich häufig in der Nacht wegen des Schleims. Und das kennen wir schon. Ich glaube, es ist für uns, früher war das ein bisschen schwieriger für uns zu erkennen, wann ist ein Symptom ein Warnzeichen, dass wir also mehr handeln müssen als für Ruhe sorgen oder eben für einen Hustenstiller oder was auch immer. Wie können Eltern besser navigieren bei Symptomen? Was ist da dein Tipp?
Also mein Tipp ist immer, dass man gerade was zum Beispiel Fieber angeht. Also Fieber, wenn ich jetzt ein älteres Kind habe, was jetzt älter als 6 Monate alt ist, also bei den ganz kleinen unter 6 Monaten sollte man das immer sofort abklären. Jede Temperatur über 38 Grad. Aber bei älteren Kindern, wenn die dann über 38,5 Grad haben, dann sich erstens nicht so auf die Temperatur so konzentrieren, sondern tatsächlich da sagen, okay, also nicht alles damit tun, damit diese Temperatur schön ist. Ich sage immer, keine Temperatur, Thermometerkosmetik machen, damit da ein schöner Wert steht, ne? Wirklich immer zum Äußersten schreiten und einfach mal sich das Kind angucken. Wie geht's? Ne? Trinkt das, also ne, wichtig ist immer, trinkt das Kind noch. Ne? Also das ist wirklich wichtig, einfach die Trinkmenge, weil wenn ich krank bin, brauche ich mehr Flüssigkeit, einfach damit ich auch gesund werde. Gerade wenn ich viel Schleimbildung habe oder Magen-Darm, dann verliere ich auch viel Flüssigkeit. Das heißt, zum Gesundwerden brauche ich Flüssigkeit und Schlaf. Also kann mein Kind gut schlafen und kann mein Kind auch gut trinken. Essen ist erstmal sekundär. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und wenn ich dann merke, und hat mein Kind zum Beispiel auch Schmerzen, ne? Also dann, das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, okay, wenn mein Kind jetzt nicht mehr trinkt, wenn mein Kind plötzlich irgendwie Schmerzen hat, wo ich merke, okay, das selbst mit Ibuprofen oder Paracetamol wird das nicht besser, ne? Sind nicht normale Gliederschmerzen. Oder wenn das Kind einen Ausschlag hat, dann würde ich immer tatsächlich direkt zum Kinderarzt gehen und das einmal abklären lassen. Bei den anderen Sachen, wie gesagt, wenn mein Kind noch gut trinkt, hat ein bisschen Temperatur, wenn ich dem dann auch mal was gebe, weil ich merke, jetzt ist es sehr schlappi und dann geht die Temperatur runter und dann sind die wieder so ein bisschen aufgepusht und trinken wieder besser und essen vielleicht sogar was, dann weiß ich, okay, das ist halt jetzt ein Infekt, aber der ist noch nicht so ganz platt. Komisch ist es auch immer, wenn ein Kind irgendwie Temperatur, also Fieber hat, dann senke ich es, weil es zum Beispiel auch noch Gliederschmerzen hat, dann senke ich die Temperatur und obwohl die Temperatur dann wieder relativ niedrig ist, also im Normalbereich oder so, ne, wenn die dann trotzdem noch so apathisch, ne, schlapp, wesensverändert, auch vorstellen, ne? Wo man sagt, okay, also hier ist irgendwas jetzt, das hängt nicht direkt mit dem Fieber zusammen, sondern irgendwie scheint dieses Kind wirklich sehr entweder ausgetrocknet oder es hat doch irgendwas, eine Hirnbeteiligung. Deswegen da würde ich dann auch immer sofort einmal zeigen lassen und bei Ausschlägen auch, weil es kann ja auch immer nochmal kein normaler Ausschlag sein, sondern auch mal eine Einblutung, was einfach wieder auch abgeklärt werden soll. Das sind immer so die Sachen, wo ich sage, dann sollte man auf jeden Fall zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen.
Was genau ist eine Einblutung?
Ja, Einblutung ist zum Beispiel, also es gibt ja Meningokokken, die zum Beispiel, das sind so Bakterien, die führen zu einer Hirnhautentzündung und die können dann in der Haut einen Ausschlag erzeugen. Und der Ausschlag ist aber dann, also ein Ausschlag ist ja definiert als einfach so ein roter Fleck, irgendwie einer oder viele oder sonstiges. Aber es gibt halt einen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Finger drüber gehe, zum Beispiel bei einem Stich oder bei hier bei Scharlach oder bei anderen, wenn ich da mit dem Finger drüber gehe, dann drücke ich ja das, die Haut so ein bisschen platt und dann ist das weiß. Man kann auch zum Beispiel einen Glastest machen. Man nimmt einfach ein Glas, ne, also ein durchsichtiges Glas und wenn ich einen Ausschlag habe, dann drücke ich dieses Glas bei dem Kind auf die Haut. Wenn ich dann durch das, kann ich da zum Glück durch das Glas gucken, wenn ich dann sehe, ach, unter dem Glas, da wo der Druck drauf ist, verschwindet der Ausschlag, der ist dann weiß und dann mache ich das Glas weg und zack, ist wieder der Ausschlag da, dann ist eigentlich, muss man sagen, alles in Ordnung und okay. Komisch ist es nur, wenn ich jetzt überall so kleine rote Punkte habe, ich gehe mit diesem Glas drauf, drücke und egal, ob ich feste drücke, gar nicht drücke, diese Punkte, diese vielen kleinen Pickelchen, die da aussehen, die sind immer da, ne? Also, und das kann dann eine Einblutung in der Haut sein. Das heißt, die Blutung kann ich nicht wegdrücken und das ist immer ein, bei Fieber und Petechien nennt man das, also diese Einblutung, das ist immer ein sofortiger Grund, sofort in der Notaufnahme vorzustellen. Also das ist wirklich, und deswegen dieser Glastest, dass man sagen kann, ist es jetzt ein Ausschlag, der wegdrückbar ist oder ist es eine Einblutung, dann bitte sofort zum Arzt.
Vito, wir kommen da auch gleich noch zu, weil das sind natürlich solche, im Neudeutschen sagt man Hacks, aber das ist auch, glaube ich, so grundlegendes Wissen, was super vielen Eltern, gerade wenn sie ein Kind haben, also das erste Mal eben in der Elternschaft stecken, helfen könnte. Solche Dinge, auch beispielsweise, ich wusste ich nicht, weil ich sehr viel nach Bauchgefühl in den letzten 3,5 Jahren gearbeitet habe und es ist toi 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 noch gut gegangen. Dazu kommen wir aber gleich noch, weil ich finde es mega spannend. Ich glaube, es gibt ganz viele solcher Dinge, die man machen kann im elterlichen Alltag, um sich selber so ein bisschen Gewissheit und gesundes Selbstbewusstsein anzueignen. Bevor wir das mal aber machen, stelle ich noch die Frage der Folge. Denn wir haben pro Folge immer eine Frage für die Community da draußen. Wir erstellen eine Umfrage bei Spotify, wo ihr als HörerInnen abstimmen könnt. Und ich bin super gespannt auch hier auf dieses Ergebnis. Ich fühle diese Frage sehr und ich freue mich auf das, was kommt. Wenn ihr auf Ja oder Nein klickt bei der folgenden Frage, hast du dich bei der allerersten Krankheit deines Kindes unsicher gefühlt, ob du zum Arzt gehen solltest oder zur Ärztin oder eben nicht. Und da werde ich mal ganz genau hinschauen, weil ich habe da eine klare Antwort zu. Die Unsicherheit der Eltern, gerade bei ihrem Erstlingskind, wenn du in der Praxis bist, wie empfindest du das? Ist das etwas, was dir häufig begegnet? Oder ist es etwas, wo du so denkst, naja, okay, viele hören auch so ein bisschen auf das Bauchgefühl und das ist ja manchmal auch so ein bisschen eine Einschätzung der Situation. Erzähl mal aus deinem Praxisalltag.
Also ich sehe zunehmend, aber das Lustige ist, dass wenn man mich jetzt fragt, dann sage ich das. Und ich glaube, das Gleiche hat auch der vor 30 Jahren gesagt und das Gleiche hat auch der vor 50 Jahren gesagt, weil natürlich das immer, Gesellschaft ist ja im Wandel, Elternschaft ist ja immer im Wandel. Und deswegen hat man immer den Eindruck, dass die Eltern immer weniger wissen. Also oder immer weniger so auf ihr Bauchgefühl achten.
Ah ja?
Ja, schon. Also das ist schon etwas, was ich im Alltag gemerkt habe, dass Eltern immer weniger, wie gesagt, dazuhören und gucken, was sagt der Arzt zum Beispiel, gar nicht mehr erstens in der Situation gar nicht zuhören, was der Arzt da erzählt. Zweitens, aber auch, du sagst ja dieses Bauchgefühl, ne, und diese Intuition. Ich dachte immer, das wäre etwas so Angeborenes oder etwas, was man einfach so weiß. Und dann habe ich mich da belesen und dann ist mir einfach aufgefallen, okay, ein Bauchgefühl oder Intuition ist eigentlich nur die Erfahrung, die ich von meinen Eltern oder von meiner Umgebung mitbekommen habe. Das ist nichts Natürliches da oder so, sondern das ist eigentlich das, was ich als Kind erlebt habe oder mir beigebracht worden ist. Und deswegen variiert das total und deswegen hat man natürlich immer noch diese Mythen von früher, die man mitträgt und das glaubt. Und dann kommt jetzt natürlich bei uns jetzt was Neues dazu, nämlich Social Media. Überall, jeder weiß ja alles. Also man hat einmal ein YouTube-Video gesehen und dann ist man ja eigentlich schon Infektiologe und so. Also so, dass die Eltern gar nicht mehr wissen, auf was sie sich konzentrieren sollen. Ist das, was die Mutter erzählt hat, richtig? Ist das, was ich jetzt aber auf Social Media gelesen habe? Dann sagen aber zwei Experten, zwei Kinderärzte sagen zwei verschiedene Sachen. Ja, wem glaube ich denn jetzt, ne? Und das sehe ich in der Praxis, dass man einfach gar nicht mehr so auf einfach mal, jetzt mal ganz platt gesagt, einfach mal so wirklich auf seinen normalen Menschenverstand so verlässt, wo man sagt, ey, naja, dann gucke ich mir halt mal das Kind an, so, ne? Manchmal habe ich da panische Eltern, die dann sagen, mein Kind hat jetzt 38,3 und so, ne? Wo ich sage, ja, alles gut, gucken Sie doch mal, das hüpft doch hier rum. Das klettert hier hoch, wir wissen gar nicht, wie wir es in den Zaum halten sollen. Ich glaube, es liegt nicht im Sterben. Das kriegen wir schon hin gemeinsam. Ne? Also, dass man da so total fernab von der Realität ist und nur noch irgendwie, ne, wo ich denke, so, ja, also Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Das ist immer so. Und häufig ist halt einfach, dass man einfach einen banalen Rotz hat. Und selten ist, dass man halt wirklich so eine Meningokokkeninfektion hat. Das ist halt einfach selten. Und
das ist ja schon mal eine richtig geile Faustregel. Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Das ist ja etwas schon mal, woran man sich so ganz geil entlanghangeln kann. Weil ich glaube, wir kommen ja gerade auch zu einem bisschen eine gesellschaftlicher Diskussion, was ich super spannend finde, weil ich bin auch, also ich, mein Papa ist Arzt und also Internist. Das heißt, ich bin aber auch in einem Haushalt aufgewachsen, in dem quasi jegliche Krankheit, die ich hatte, erst einmal so war, naja, wie schlimm kann schon sein?
Genau, aber da gibt's Studien dazu, dass Eltern, dass Kinder von Ärzten deutlich später therapiert werden und zu spät als andere Kinder. Auch gerade, also vor allem bei Chirurgen werden Brüche von Chirurgenkindern werden deutlich später erst operiert oder erkannt, weil sie das eher abtun, obwohl sie ja jeden Tag damit zu tun haben, ne?
Also das ist richtig schlecht. Ich weiß auch noch, wie ich also ich liebe meine Eltern wirklich sehr und sie haben all ihre elterliche Fürsorge, das ist jetzt kein Fall fürs späte Jugendamt anrufen oder sowas, aber die haben, ich weiß noch, wie ich irgendwie mit 7 oder sowas, ich habe mega gefiebert und meinte zu meinen Eltern, boah, ich bin wirklich richtig schlappi und die so, naja, bin auch noch drittgeboren, ne, muss man dazu sagen. Das heißt, sie haben auch schon Kinderkrankheiten, ne, so, die dritte ist dann auch so, naja, die schwimmt so mit. Und dann habe ich denen sehr deutlich klar machen müssen, dass es mir nicht gut geht und ich wirklich wahnsinnig gerne jetzt im Bett bleiben möchte. Andererseits hat mir das halt auch so eine Form von, ich glaube, heute auf meiner elterlichen Reise so ein bisschen eine Resilienz gegeben, dass ich meine Tochter, also dass ich zumindest nicht so super schnell in große Sorge verfalle, weil ich so mir meinem Bauchgefühl schon sehr vertraue, weil meine Eltern letztlich mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt haben, wenn man so möchte. Und ich verstehe aber, dass es halt extrem verunsichernd sein kann, wenn man insbesondere Informationsquelle Nummer 1 in heutzutage ist ja auch Social Media. Ich verstehe, dass es halt auch in Unsicherheiten wegen oder dass man in Unsicherheiten fallen kann, wenn man kurzformatige und dann nicht gut recherchierte Inhalte konsumiert, mal eben noch vorm Schlafen gehen, die einen letztlich so immer in so ein bisschen Panikmodus bringen. Deswegen ist es auch super, welche Arbeit du letztlich machst. Aber das merkst du auch in deiner täglichen Arbeit in der Praxis?
Ja, definitiv. Also das merke ich einfach, weil das immer mehr halt einfach von diesem, wie du sagst, kurzen snackable Content, denn die Leute gucken sich kleine, kurze Videos an. Aber der große Zusammenhang, also in der Medizin muss man halt, es gibt vieles, was sehr einfach ist, aber vieles ist halt einfach auch wirklich komplex. Und man kann das nicht runterbrechen in ein Reel, was man 30 Sekunden oder 90 Sekunden irgendwie dreht. Und da fehlt man, wie gesagt, könnten wir noch eine Podcast-Folge machen. Die Eltern, die jetzt halt da das konsumieren, die haben halt eine Sache nicht, nämlich Medienkompetenz. Also sie wissen selbst gar nicht, wie sie mit Medien, was ist eine sichere Quelle, ne, ist wirklich der Mann, der jetzt einen weißen Kittel und ein Stethoskop umhat, ist der wirklich der Kompetentere als zum Beispiel irgendwie die Seite des Robert-Koch-Instituts, wo irgendwas steht oder sowas, ne? Also da verschwimmt das so ein bisschen, ne, wo man dann manchmal denkt, naja, du kennst doch diese Person gar nicht. Du weißt doch gar nicht, es könnte auch ein Metzger sein, der sich irgendwas umgehängt hat, also, und der erzählt jetzt was über Jod und Vitamin D und du wirst jetzt total verrückt gemacht. Also so einfach dieses normale, sinnhafte einfach mal hinterfragen, ne, von der Quelle. Wenn mir jetzt jemand auf der Straße irgendwas anbieten würde und sagen, hey, tolle Tabletten, nimm die mal, dann würde ich die doch auch nicht annehmen und einfach nehmen. Warum bin ich auf Social Media? Genauso. Ich hinterfrage nicht, wer ist das? Was macht der? Wo hat er seine Ausbildung gemacht? Ist das wirklich irgendwie, wie war denn sein Werdegang? Ist das alles so auch dementsprechend? Weißt du, und dann denke ich mir, das ist ja crazy, was die Leute dann so konsumieren und gar nicht hinterfragen.
Aber dieses sehr bildliche Beispiel ist eigentlich total super. Also wenn wir auf Social Media oder auf TikTok oder Instagram jemanden mit einem weißen Kittel sehen, der oder diejenige uns irgendwas verzapft, heißt es noch lange nicht, dass das eine reliable Quelle ist. Vertraut den gesicherten Quellen. Weil wenn jemand am Brandenburger Tor steht mit einem weißen Kittel und mir sagt, ich soll besser irgendwie, weiß ich nicht, das und das machen oder irgendwie so einen Wickel machen bei einer schweren Infektion, dann würde ich denken, eine Person, die ein bisschen Delulu ist. So. Also das, also nur dieses Beispiel sich einmal kurz vor Augen fühlen, vertraut den gesicherten Quellen.
Ja, sehr gut. Genau so ist es.
Zum Beispiel dir. Und wenn wir jetzt, wir waren vorhin schon bei diesem, ne, Social Media Talk ist Hack, aber bei diesem Hinweis mit dem Glas und mit den Einblutungen, das ist total spannend und das ist zum Beispiel etwas, was ich noch nicht wusste. Welche Hausmittel, welche Hinweise, welche Überprüfungsmöglichkeiten gibst du Eltern im Alltag an die Hand, um zu checken, ist das hier ein Kind, das Ruhe braucht oder muss ich tatsächlich zur Ärztin oder zum Arzt?
Genau, also wenn es ein Ausschlag ist, wie gesagt, wenn es akut ist, kann man das diesen Glastest machen zum Beispiel. Aber grundsätzlich würde ich Ausschläge immer dann vorstellen, dass, einfach damit man das besser einschätzen kann. Und ansonsten wirklich, wie ich schon gesagt habe, also wirklich sich das Kind angucken, wie ist der Allgemeinzustand des Kindes. Ne? Also bei älteren Kindern, 2, 3, 4 Jahre alt, die, da sieht man ja, ne, klar sind die. Also manchmal habe ich Eltern, die dann sagen, oh ja, der ist so, ne, der hat, wenn der Fieber hat, der ist dann so schlapp und so. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn sie 40 Fieber hätten, wären sie auch schlapp, ne? Und so, ja, er hat auch keinen Appetit. Dann sage ich, ja, wenn sie 40 Fieber hätten, hätten sie auch keinen Appetit, ne? Also wo ich immer sage, so, stell dir vor, du bist in der Situation, wäre das, dann wie würdest du da reagieren, ne? Und einfach so da ein bisschen rangehen. Und solange ein Kind gut trinkt, ne, und irgendwie nicht irgendwie nur schläft und deswegen seine ganzen Trinkmahlzeiten oder sein Essen, Essen nicht so schlimm, aber auch gar nichts mehr trinkt, dann muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Aber wenn da natürlich ein Kind nur pennt und die ganze Zeit gar nicht mehr trinken will und so apathisch ist, dann auf jeden Fall. Und ich bin immer, auch wenn meine Kollegen und Kolleginnen das vielleicht nicht gerne hören, aber ich bin immer ein Verfechter von, lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig, ne? Oder einmal zu spät. Deswegen, wenn ich, also letztendlich bin ich, das ist ja mein Job. Also ich werde ja dafür bezahlt, dass ich Eltern helfe. Und es gibt, ich kann nicht erwarten, dass alle Eltern angstfrei sind, dass alle Eltern auf den gleichen Wissensstand sind und dass alle den gleichen Erfahrungen hatten bisher. Das kann ich ja nicht erwarten. Wenn ich das erwarte, dann habe ich den falschen Job. Also muss ich einfach damit rechnen als Arzt und als Ärztin, dass da Eltern sind, die sehr verunsichert sind, vielleicht weil sie selbst gerade irgendwie eher sehr gestresst sind und das auch dann einfach mit solchen Sachen nicht umgehen. Und dann einfach gucken, dass man dann schaut, okay, wo kann ich diese Eltern abholen? Und wenn ich dann, und ich möchte da immer an die Eltern appellieren, kein schlechtes Gewissen haben. Auch wenn die dann manchmal doof sind, die Kollegen oder Kolleginnen, und sagen, mein Gott, das hätten sie sich jetzt auch sparen können oder sonst was, dann sage ich immer, ja, gut, aber wenn es jetzt doch was anderes gewesen ist, dann, ich sage immer, das ist nicht ihr Job. Also das kann man doch dann sagen, naja, das ist nicht mein Job, dass ich das einschätzen kann. Das ist ihr Job. Und deswegen komme ich hierher. Ne? Also, dass man da auch ein bisschen selbstbewusster ist. Und natürlich, wenn die Eltern jetzt zum 10. Mal wegen der gleichen Sache oder banalen Sache, dann sage ich natürlich. Also ich versuche die dann immer so aufzuklären, dass es beim nächsten Mal Eltern so kompetent sind, dass sie es selbst einschätzen können und mir und nicht wieder zu mir kommen müssen, weil das erleichtert mir natürlich auch die Arbeit. Und so sollte das eigentlich auch sein.
Aber das ist zum Beispiel auch nochmal aus der Sicht eines Kinderarztes ein super hilfreicher, aber also super hilfreicher Hinweis, weil ich habe häufig, vielleicht liegt das auch erneut an meinem pädagogischen Background, dass ich eben Arzttochter bin, weil ich habe häufig eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Kinderarzt oder zu uns, bei uns ist eine Kinderärztin, hingehe und dann können wir dann nochmal drauf gucken. Mein Mann ist da sehr viel mehr aware und ist eigentlich letztlich die treibende Kraft immer gewesen und es ist jetzt nicht so, dass er immer richtig lag, es war auch ganz häufig einfach gar nichts, aber das Gefühl, das sich danach einstellt, ist natürlich erst einmal totale Erleichterung, dass alles gar nicht so wild ist. Dein Take als Kinderarzt ist lieber einmal mehr gehen als nicht hingehen, aber es soll halt auch gleichermaßen nicht zu so einer Verunsicherung führen, dass man sagt, okay, ich vertraue jetzt irgendwie gar nicht mehr auf mein Gefühl.
Genau, also es sollte eigentlich so eine Win-Win-Situation sein. Die Eltern gehen nach Hause und sind dann erleichtert und haben aber vielleicht auch was fürs nächste Mal gelernt. Ne? Also wenn ich reingehe als Arzt und bin irgendwie total der Depp und sage, jo, was soll das und das hätten sie sparen können und gehe raus, dann kann ich sicher sein, dass die wieder natürlich kommen. Das andere ist natürlich auf der anderen Seite, deswegen gehört das auf meiner Seite dazu, dass ich natürlich natürlich auch aufkläre, kompetent mache die Eltern, damit in der nächsten Situation, wenn wieder sowas Banaleres ist und die Situation wiederkommt, die gleiche, dass sie das selbst einschätzen können.
Geil. Das ist so der heilige Gral, glaube ich, aus Sicht der Eltern, dass sie das selbst einschätzen können und die richtigen Maßnahmen einleiten. Und lass uns nochmal zu den Maßnahmen kommen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die man jetzt auch fernab von, sagen wir mal, Medikamenten, die ja total richtig sind in der richtigen Anwendung und so. Aber es gibt ja auch Hausmittel, zum Beispiel bei Fieber, Wadenwickel. Wie stehst du zu solchen Sachen? Oder auch bei Mittelohrentzündung hatte meine Schwester ganz viel die Zwiebel aufs Ohr. Solche Dinge. Erzähl doch mal, lass uns da mal durchdeklinieren. Was hältst du davon?
Also es ist so, zum Beispiel bei Fieber-Wadenwickel kann man machen, bei älteren Kindern, bei kleinen Säuglingen natürlich nicht, aber bei älteren Kindern kann man das machen, wenn das eher so, es gibt so ein paar Regeln, erste Regel, wenn das Kind das angenehm findet. Wenn das Kind das total super unangenehm findet, dann würde ich es nicht machen, weil so viel bringt es jetzt auch nicht, aber es kann so ein bisschen unterstützend sein. Zweitens muss man darauf achten, bitte lauwarmes Wasser nehmen, kein eiskaltes Wasser oder sonst was, das kann eher sogar dazu führen, dass noch mehr das Fieber steigt. Deswegen lauwarmes Wasser, die Handtücher tränken und dann kann man die so um die Beinchen machen, aber auch nur, wenn die Füße auch warm sind. Wenn ich eiskalte Füße habe, heißt das ja, dass die Blutzufuhr, ne, das hat man ja manchmal, wenn das Fieber gerade am Steigen ist, ne, dann haben die ja so ganz kalte Hände und der Kopf glüht schon so, ne, oder der Körper. Und das ist gerade in der Steigphase des Fiebers passiert das. Und erst wenn sie dann oben das Plateau erreichen, dann werden sie überall warm. Aber gerade bei diesem Steigen, wenn gar kein Blut an den Füßen ankommt oder wenig, ne, dann bringt ja das, sage ich mal, das Kühlen des Blutes, was dahin fließt, ja gar nichts, weil es fließt ja gar nicht so viel hin, ne, weil man will ja den Effekt haben, Blut fließt in die Füße, wird dann beim Zurückkommen wieder abgekühlt und dann geht es schön kühler in den Körper rein. Habe ich natürlich nicht, wenn die Füße total kalt sind. Deswegen Hände und Füße müssen warm sein und das Kind muss das gut tolerieren und dann lauwarme Wickel kann man dann machen, bitte ohne Essig oder sonst irgendwas, Essig, Socken oder wie das manchmal gemacht wird, nicht, weil das kann die empfindliche Haut von Kindern einfach stark einfach schädigen. Ja, das wird auch empfohlen in der Leitlinie zum Beispiel, ganz klar.
Ich finde, und zum Beispiel, ich erinnere mich gut, dass meine Mami mir Wadenwickel gemacht hat. Ich denke vor allem so an Grundschulalter, wenn man so in dem Bett der Eltern liegen durfte und Fernsehen gucken durfte und so. Das war einfach immer mega Comfort, wenn sie dann auch noch kam und mir diese lauwarmen Wadenwickel gemacht hat. Allein schon irgendwie diese elterliche Liebe, die durch diesen Move kommt.
Genau, also ja, also eigentlich steht an allererster Stelle immer fürsorgliche Zuwendung, ne? Also man weiß, dass das natürlich auch zu einer deutlichen Verkürzung der Krankheitsdauer führt, wenn man halt umsorgt wird und wenn man einfach erstmal sich um einen kümmert und man wahrgenommen wird. Und das sollte auf jeden Fall dabei sein.
Ja, also es ist eine meiner präsentesten Kindheitserinnerungen, wenn ich krank war, dass meine Mami mir Wadenwickel gemacht hat. War auch irgendwie, hat dann so genervt, so nach 10 Minuten, wenn es so ein bisschen zu kühl wurde, weißt du, und dann ruft man wieder die Mami und sagt so, Manu, mach's wieder ab. Aber dieses Gefühl, meine Mami hat beispielsweise auch immer, wenn ich krank, ich durfte immer bei denen im Bett liegen, wenn ich krank war. Und dann kam sie manchmal vom Einkaufen zurück, da war ich schon so ein bisschen älter, im Grundschulalter, ich würde mal sagen 4. Klasse oder sowas, war sie kurz einkaufen und kam zurück. Und dann hat sie mir immer ihre kalte Hand auf die Stirn gelegt und so eine schöne, kalte, raue Hand, weil meine Mutter halt auch einfach raue Hände hat. Das war so angenehm und daran erinnere ich mich. Und solche Dinge, glaube ich, bleiben dann auch manchmal irgendwie fast schon ein bisschen, ja, golden in Erinnerung, wenn man sich daran zurückentsinnt, wenn man als Kind krank ist. Wie ist es denn bei Ausschlag? Gibt es da irgendwelche Hausmittel, die du empfiehlst?
Ja, also ich finde immer, also das sagen wir jetzt mal nicht Ausschlag, wenn ich jetzt krank bin, sondern es gibt ja ganz häufig so Ausschläge, die man so zum Beispiel im Winter jetzt kommt, passiert das ganz häufig, ne? Die Lippen sind trocken, die Kinder fangen an zu lecken und dann lecken die natürlich nicht nur die Lippen, sondern gerne auch so drumherum alles lecken die an und dann haben die so ein richtiges Leckekzem, ne? Dann haben die wirklich so oben und unten so ganz rote Stellen um die Lippen, die dann richtig irgendwie auch spannen und weil sie spannen, gehen sie ja wieder mit der Zunge dran. Also es ist so ein Teufelskreislauf. Auf so Stellen hilft immer ganz gut abends vorm Schlafengehen einfach mal dick fett Zinksalbe. Also eine Zinksalbe ist immer super, ohne Medikament drin, also einfach nur eine Zinksalbe. Das führt dazu, dass die Hautbarriere wieder gestärkt wird und kann tatsächlich die Rötung auch nochmal deutlich mildern. Darf man gar nicht unterschätzen, wie super so eine Zinksalbe sein kann. Oder auch so bei den kleineren Kindern, wenn die einfach einfach sich so wundscheuern, so irgendwie mit der Badehose im Sommer oder im Winter jetzt auch, wenn die irgendwie die kleinen Babys, die so ein bisschen speckiger sind, wo die Falten dann so sind, das ist immer super, wenn da tatsächlich einfach Zinksalbe reingemacht wird, dass man da einfach wirklich so einen wasserabweisenden Film hat, dass da gar nicht sich irgendwie was draufsetzt und so. Also bin ich immer ein großer Fan von.
Und bei Husten, unsere Tochter, als sie noch eher im Babyalter, nicht mehr Säugling, aber noch Baby, hatte sie ein paar Mal Pseudokrupp. Wie stehst du zu Fenster auf, an die Nachtluft halten, solche Dinge, die im Internet gerne rumschwirren?
Also das ist ja auch die Empfehlung letztendlich. Gerade Pseudokrupp ist ja so eine virale Infektion, die einfach sehr eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ne? Dann führt es aber dazu, dass halt so eine kleine Schleimhautschwellung oberhalb des Kehlkopfes macht dann so einen massiven Husten. Das hört sich dann an, plötzlich in der Nacht, als hätte man da irgendwie eine Seerobbe im Nachbarzimmer. Und die bellen dann ganz laut und man hat auch den Eindruck, sie haben eine Atemnot, weil das Geräusch das so macht. Und da hilft tatsächlich Ruhe bewahren, das ist wirklich das Allerwichtigste, ablenken. Oder man kann auch gucken, dass man rausgeht, ein bisschen an die kalte, frische Luft guckt, dass man da irgendwie das Kind auch ein bisschen ablenkt und beruhigt. Das ist tatsächlich die Empfehlung. Wenn das jetzt häufiger vorkommt, hat man ja irgendwann auch dieses Notfallmedikament zu Hause, was man dann geben kann, damit die Schwellung ein bisschen schneller weggeht. Aber manchmal muss man auch in die Klinik mit was Speziellem inhalieren. Aber häufig helfen dieses Rausgehen, Fenster auf dem Balkon, eine halbe, dreiviertel Stunde sich da, aber natürlich dick eingepackt bitte, dann kann das hilft das und das ist Teil der Therapie, definitiv.
Okay, cool, weil tatsächlich hatten wir mal eine richtige Schreckensnacht, wo sie angefangen hat so zu bellen, ne, wie eben die Seerobbe, wie du es gerade beschrieben hast. Und da haben wir dann mehr oder minder panisch gegoogelt und dann auch Fenster aufgerissen, das Kind aufgerichtet, warm eingemummelt, an die Nachtluft gehalten, weil es ja auch häufig nachts auftritt.
Es ist immer nachts.
Ja, verdammt nochmal, ja. Das auch noch zum erschwerten Dasein passiert das auch alles immer noch nachts, wenn man so gerade so seine 4 Stunden Schlaf bekommen möchte. Aber das ist etwas, was du in jedem Fall empfiehlst. Das ist gut zu wissen.
Genau, also bei Pseudokrupp definitiv. Bei Husten, also bei allgemeinem Husten, wenn es wirklich ein normaler Erkältungshusten ist, wir reden jetzt nicht von der schweren Bronchitis oder wo man wirklich mit Medikamenten inhalieren muss oder bei Asthma oder sonst was, sondern der banale, nervige Erkältungshusten. Das ist natürlich das, was am meisten die Eltern nervt. Und ich sage immer, also mit Hustensaft ist ihr Kind 7 Tage krank, ohne ist es eine Woche. Damit klar wird, der Hustensaft wird nichts bringen, dass das Kind schneller gesund wird. Hustensaft wird nicht empfohlen für Kinder. Aber ich weiß, das ist immer ein Riesending und so, aber in der Leitlinie, die wird jetzt erneuert, aber in der Leitlinie, die noch gilt, steht ganz klar, Hustensäfte werden für Kinder nicht empfohlen, weil die Studienlage so ist, dass sie zeigen, dass es nicht zu einer Verkürzung der Krankheitsdauer führt und es führt auch zu keinem anderen positiven Effekt. Und es führt aber dazu, dass ich ja meinem Kind, selbst wenn es was super Pflanzliches ist, weil die Leute immer denken, pflanzlich wäre super gesund, aber dass das eher dazu führt, dass die Kinder zum Beispiel noch mehr Schleim, die kriegen ihren Schleim ja kaum raus und dann kommt noch mehr Schleim, dann staut sich das eher, dann ist die Nebenwirkungsrate viel höher. Also es wird nicht empfohlen. Beim banalen Husten wird empfohlen, viel trinken, gucken, dass die Nase frei ist, rausgehen und husten. Weil das Husten ist das Effektivste, um das einfach besser zu machen. Und das ist halt total nervig und manchmal ist man gesund und hustet noch 2-3 Wochen danach weiter. Das ist auch klar, dass das sein kann, weil die Rezeptoren noch sehr empfindlich sind. Aber da kann man nicht viel groß anderes machen.
Das ist richtig, richtig spannend. Hustensaft ist ein Mythos, oder was?
Ja, Hustensaft ist ein Mythos und wird überhaupt nicht empfohlen. Natürlich, wenn man in die Apotheke geht, bekommt man das. Man bekommt es auch leider von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen verschrieben. Aber es gibt keine Evidenz, die zeigt, dass das irgendwie zu was bringt. Es ist meistens so, dass es einfach dazu führt, dass die Eltern halt nicht nach 3 Tagen oder 4 Tagen wiederkommen, weil sie dann das Gefühl haben, sie tun was, sie können was dagegen machen. Und dann hat man die einfach nicht mehr in der Praxis. Aber es ist letztendlich einfach falsch, weil es bringt nicht viel. Es gibt gute Studien, die zeigen, bei Kindern über 1 Jahr kann man 3-mal täglich Honig geben in den Mund direkt, also nicht in den Tee, sondern direkt in den Mund. Das führt zu einer Verbesserung des Hustens, aber Hustensaft an sich nicht. Mal gucken, was jetzt die neueste Leitlinie bringt, wenn wir die dann haben. Aber bisher ist die Empfehlung nein.
Das finde ich, also ich, dann bin ich wirklich einen richtigen Mythos auf den Leim gegangen. Weil meine Tochter, wenn sie erkrankt ist oder wenn sie irgendwas aus der Kita mit nach Hause bringt, dann ist es meistens Husten und eine laufende Nase. Klar, wie ungefähr jedes Kind ab September bis Mai. Und dazwischen auch nochmal so alle 3 Wochen. Und wir geben nachts Hustenstiller. Und vielleicht ist auch das eben dieses Placebo-Ding. Wir glauben dann, wir haben das was getan. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wenn sie gibt sich das selber, also sie darf sich das selber geben. Und dann haben wir das Gefühl, dass sie besser schläft, aber es ist offensichtlich alles nur Bullshit.
Ja, also man muss nochmal unterscheiden zwischen Hustensaft, also dieser Schleimlöser oder wie die ja immer genannt werden, der Schleimlöser, der, was soll der lösen? Der löst nichts, sondern der produziert Schleim, damit aus einem trockenen Husten ein flüssiger Husten wird, das macht er mehr nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch Hustenstiller, das ist eine andere Kategorie. Und da gibt es aber auch eigentlich gar keine, die irgendwie wirken richtig, muss man ganz klar sagen. In den Studien, außer einer, also die Wirkung, den Wirkstoff Noscarpin drin haben, da gibt es verschiedene Marken, die können bei einem Drittel der Kinder einen leichten Effekt haben, aber bei den meisten eigentlich nicht. Und deswegen letztendlich einfach dann den Husten, also wie gesagt, Hustensaft und Hustenstiller und alles einfach weglassen und dann einfach eher mit Honig arbeiten, wenn das Kind älter ist als eins. Und viel trinken, aufrechter schlafen, frische Luft im Zimmer. Und ich gebe auch immer den Tipp, gerade bei den Kindern, die so Grundschulalterkinder, die sagen, die Eltern sagen immer, ja, tagsüber ist immer alles super, aber abends dann hustet das Kind immer oder in der Nacht hustet es dann immer. Dann gebe ich immer den Tipp, einfach mal abends, so am Nachmittag, schon mal einfach das Kind immer wieder dran erinnern, huste mal. Ne? Also die husten dann tagsüber immer nur so oberflächlich, weil das tut denen weh, deswegen wollen die nicht so stark husten und unterdrücken diese starken Huster, wo der Schleim sich lösen würde. Und nachts, wenn die sich hinlegen, dann denkt sich der Körper, okay, jetzt schläfst du, jetzt kannst du es nicht unterdrücken.
Let's go! Dann denkt sich der Körper, okay.
Let's go, dann geht's halt los. Und deswegen sage ich immer, dann bei den Kindern, wo die älter sind und das können, sage ich immer, am Nachmittag und kurz vorm Schlafengehen wirklich mal abhusten und immer wieder. Bei den kleineren Kindern klappt das häufig nicht. Dann sage ich, mal toben zu Hause, ein bisschen kitzeln. Ne, das führt dann dazu, dass die dann husten die immer, weil Eltern haben dann immer so, oh mein Gott, er hustet jetzt wird es schlimmer, ne? Oh, bloß nicht so anstrengend, der hat jetzt einen Hustenanfall. Nee, also wenn ich jetzt so ein Asthmatiker bin, sollte ich es nicht machen, aber sonst, wenn ich jetzt einen banalen Infekt habe, ein bisschen toben, ein bisschen rumrennen, dann, wenn die dann anfangen zu husten, dann ist es ja genau das, was ich will, nämlich dieses Sekret weghaben und dann wird die Nacht auch ruhiger.
Also ich freue mich schon so richtig, ich will das alles ausprobieren. Dann jage ich aber meine Tochter da einmal durch die Bude und dann sie richtig schön so empowern da drin, einen abzuhusten, wie so ein alter Mann am Fenster. Bring it on. Geil. Finde ich richtig cool. Das also erst einmal für mich eine krasse Erkenntnis, dass wir uns auch letztlich diese ganzen Hustensäfte sparen können, weil sie sind ja auch nicht wirklich günstig. Und stattdessen einfach ein bisschen mehr toben. Cool. Finde ich schön. Finde ich auch eine schöne Wahrnehmung. Gibt es noch irgendeinen Mythos, der dich komplett richtig krass nervt, was du noch loswerden möchtest?
Ach ja, ich habe ja Bücher darüber geschrieben, über diese ganzen Mythen.
Ach so, schöner Hinweis. Kleiner kommerzieller Hinweis an dieser Stelle, dann liest die Bücher von Kids Doc.
Genau, nein, aber weil das waren immer die häufigsten Fragen, die mir so gestellt wurden, das hatte ich da reingeschrieben, aber also das ist so mit diesem Hustensaft, das ist wirklich so dieses, wo alle sagen, was oder sowas, ne? Oder halt auch, dass man halt, das ist kein Mythos, aber etwas, was ich hier nochmal anmerken will, also bei Kindern, die einen Magen-Darm-Infekt haben, also wirklich jetzt nicht Reiseübelkeit, da ist es was anderes, aber die einen richtigen fetten Magen-Darm-Infekt haben, werden Medikamente, Zäpfchen gegen Übelkeit, diese Dimenhydrinat-Zäpfchen, die es von ganz vielen Marken gibt, die werden absolut nicht empfohlen. Das ist eine Kontraindikation. Man darf sie nicht eigentlich benutzen bei den Kleinkindern, weil sie zu Todesfällen führen können, weil das Risiko deutlich erhöht wird. Und das ist eine der Medikamente, was am häufigsten verschrieben wird und am häufigsten auch tatsächlich so frei ja in der Apotheke leider zu kaufen ist und auch so empfohlen wird. Oh, mein Kind hat jetzt dauernd Erbrechen und Durchfall und zack, kriegt es dann dieses Zäpfchen gegen Erbrechen. Ja, ich weiß, dass es total schrecklich ist, weil viele fragen mich dann hier, was soll ich denn dann machen, wenn es dauernd erbricht? Ja, dann muss ich zum Arzt oder in die Klinik, aber dieses Zäpfchen wird nicht empfohlen. Steht in, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung schon vor einigen Jahren die Meldung rausgebracht, dass es da nicht indiziert ist bei Magen-Darm-Infektionen, weil die Kinder sind eh schlapp. Dann kriegen sie dieses Zäpfchen, davon schlafen sie sowieso noch mehr, weil das macht müde und dann kommen sie eher in eine Austrocknungsphase und deswegen auf keinen Fall in solchen Fällen geben.
Und eine Freundin meinte bei mir auch mal bei Magen-Darm, sie ist selber Medizinerin, nicht Kinderärztin, aber eben Medizinerin, sie meinte auch gerade bei Magen-Darm, es muss raus. Und dann muss wieder getrunken werden, so viel eben geht.
Genau, so ist es. Also gerade bei Durchfall gibt es ja eh keine Medikamente für Kinder, die da wirklich gut helfen. Und das ist auch gut so, weil es muss raus. Aber wichtig ist halt dieser Flüssigkeitsmangel. Und dann wirklich schluckweise Elektrolytlösungen gibt es. Man kann aber auch einfach ein anderes Getränk nehmen, was das Kind gerne trinkt. Schluckweise reden wir wirklich von löffelweise, dass das Kind das langsam trinkt, nach und nach. Und Kinder, die kleiner sind, halt häufiger stillen zum Beispiel. Das wird häufig gut vertragen. Aber da, eigentlich gibt es da keine großen anderen Alternativen. Ansonsten muss man sich halt, wie gesagt, ärztlich vorstellen und gucken.
Wir kommen so langsam zum Ende, obwohl ich schon so viel mitgenommen habe. Ich bin froh, dass wir heute sprechen. Gib uns doch nochmal so zum Ende 3 ganz persönliche, konkrete Tipps, die du letztlich allen Eltern, denen du in der Praxis begegnest, gern mit auf den Weg geben würdest.
Allgemein oder jetzt so bei Krankheiten?
Sowohl als auch, Vitor, was du loswerden willst. Lass es von der Brust, mein Herz. Ab geht's.
Ich gebe immer gerne den Tipp, wie gesagt, wenn Sie sich unsicher sind, ich bin da, kommen Sie, das ist mein Job. Damit die Leute einfach wissen, sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Und dann ist es meine Arbeit, diese Eltern kompetent zu machen, damit sie mich das nächste Mal nicht nochmal nerven, auf gut Deutsch. Ne? Also ist ja dann mein Job. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern da aber auch ganz frei sind und einfach kommen können und dass wir dann darüber reden können. Das andere ist, dass sie, sage ich auch immer, schauen Sie sich Ihr Kind an. Also das ist wirklich wichtig, schauen Sie sich Ihr Kind an, ob es die Entwicklung ist. Und sonst was, sehen Sie die guten Sachen, nicht nur die schlechten Sachen. Häufig fixiert man sich, oh, der kann das nicht, der kann das nicht, der isst kein Gemüse, der isst gar nichts. Und dann zählen wir mal auf und dann kommt auf einmal ja Kartoffelmarke und Gurkemarke und Paprika ja auch. Aber er isst halt nicht so gerne Zucchini. Yo, guckt doch einfach hin, schaut, was positiv ist. Und wenn man Zweifel hat oder wenn man sagt, das ist irgendwie anders als oder mich hat jemand angesprochen, dann auch immer wieder schauen und mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin das besprechen und da immer, sage ich mal, hoffen natürlich, dass man auch einen Kinderarzt und Kinderärztin hat, wo man das machen kann. Und ich bin immer ein großer Fan, dass man, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, dass man so ein bisschen, und so sehe ich meine Rolle auch in Social Media und überall in allem, was ich mache, ich bin nicht der, der aufklärt über Krankheiten auch, aber ich bin vor allem der, der auch wieder aufzeigt, was ist normal. Weil ganz viel verlernt haben, Eltern ganz viel verlernt haben durch Social Media und sonst was, sehen die ja immer nur die harten, krassen, schlimmen Sachen. Und einfach, dass man halt mit 9 Monaten laufen kann, aber auch erst mit 1,5 Jahren laufen kann, dass das vollkommen normal ist, das vergessen viele. Also ich sehe mich so wirklich als Korrektiv, als damit die Leute wieder wissen, okay, hey, das ist normal. Und normal ist nicht nur eine Sache, sondern es ist ganz häufig eine Bandbreite. Und wenn die dann da doch rausfallen, dann müssen wir mal gucken. Also, dass Eltern einfach so ein Gefühl wieder dafür bekommen, was darf sein und wo muss ich jetzt doch mal schauen.
Ich glaube damit, und das kann man jetzt ja auch wieder zurückführen auf jetzt explizit Kinderkrankheiten, das Kind beobachten und gucken, wie wirkt dein Kind auf dich. Du kennst dein Kind am besten. Vertrau auch so ein bisschen auf deine Kenntnis als Eltern.
Genau. Genau, ja, also einfach kompetent ist, dass man einfach sich einfach auch zutraut zu sagen, okay, der geht's jetzt ganz gut, obwohl sie jetzt Fieber hat oder sonst was. Also dass man das auch einfach, und das ist natürlich auch ein Lerneffekt, ne, das dauert und mit 3 ist man anders drauf, als wenn das Kind jetzt irgendwie 1 ist, weil man einfach wahrscheinlich schon einige Infekte durch hat. Das ist ein Lerneffekt, der eintritt, aber dass man da auch wirklich so auf sein Gefühl dann doch ein bisschen vertraut, wenn man die Situation dann doch häufiger schon hatte und sagt, okay, hey, kenne ich, wir schauen jetzt erstmal.
Ja. Ja, das finde ich wunderschön, weil es auch so ein bisschen Eltern wieder darin empowern sollte. Wir machen alle einen fantastischen Job und wir können auch auf unsere Kompetenz vertrauen und müssen vielleicht eben nicht den Menschen im Kittel auf Social Media oder wo auch immer wir ihnen begegnen. Ne, abgesehen natürlich von den jeweiligen Quellen, die jetzt wirklich belegt sind, also Robert Koch oder in der Kinderärztinpraxis. Aber sonst vertraut auf euer Gefühl. Das ist, ihr seid nicht die Ersten und ihr werdet nicht die Letzten sein und wir packen das schon. Wir packen auch diesen Winter und den nächsten packen wir auch wieder.
Definitiv, definitiv. Da bin ich, also bin ich mir, das kann ich unterschreiben. Definitiv werden wir das überstehen. Wir haben einiges überstanden als Gesellschaft, deswegen das werden wir auch hinkriegen.
Und folgt natürlich alle Vitor aka KidsDoc, weil dort findet ihr auf jeden Fall gesicherte Informationen. Dort könnt ihr entspannt durch die Inhalte navigieren und ihr wisst, dass ihr dort gut aufgehoben seid. Also wenn ihr Fragen habt, dann folgt dem Kanal. Und da könnt ihr einfach sicher sein, dass das gut aufgearbeitete Informationen für eure Kids und für euch und für euer Wohlbefinden sind. Ich danke dir sehr. dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir und allen HörerInnen da draußen ein gutes Gefühl für den anstehenden Winter mit auf den Weg zu geben. Wir schaffen das, na klar. Ja, selbstredend. Und es war mir ein Vergnügen. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Wir sind uns neulich mal persönlich begegnet und es war sehr schön. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung. Das wird ein Spaß. Hoffentlich keimfrei und rotzfrei. Wobei, das ist so, das gehört auch so ein bisschen zu. Das,
also dann erst nächsten Sommer wieder, gell? Also
dann wahrscheinlich nächsten Sommer wieder. Bis dahin, lieber Vitor, danke noch einmal, dass du da warst. Und an alle HörerInnen da draußen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gelassen und vertraut auf euch. Und falls ihr Gedanken, Gefühle, Kritik oder Lob zu dieser Episode oder generell zu dem Podcast der Babywelt, Elternsein ist kein Kinderspiel. Wenn ihr dazu irgendetwas sagen möchtet, dann lasst es uns bitte wissen. Schreibt uns auf Instagram unter @rossmann_babywelt oder per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Ihr könnt natürlich auch mir jederzeit schreiben auf Instagram @frieda.levin. Und wenn euch unser Podcast gefällt, aber nur dann, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und drückt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis ganz bald. Tschüssi!